SRF 3.
Der Dieselskandal hat das Interesse an Elektroautos erhöht. Doch wie umweltfreundlich sind diese Fahrzeuge? In den USA verdeckt der Mond die Sonne. Die Finsternis interessiert auch die Wissenschaft. Weshalb? Vor einem Jahr hat in Mittelitalien die Erde gebebt. Wie sieht es dort heute aus? Einige Problemchen gäbe es noch, sagt der Bürgermeister von Amatrice, nicht ohne Sarkasmus. Info 3 mit Damian Rast. Zuerst aber zu Thomas Fuchs mit einem Überblick über die wichtigsten Nachrichten des Nachmittags.
Die Spitze der FDP verzichtet auf eine Empfehlung für die Bundesratswahl am 20. September. Man habe die Namen der drei Kandidierenden für die Nachfolge von Bundesrat Didier Burkhalter zur Kenntnis genommen, so der Parteivorstand. Wer zuhanden der Bundesversammlung nominiert werde, das entscheide die Bundeshausfraktion der FDP am 1. September. Aus den Kantonen liegen drei Vorschläge von FDP-Sektionen auf dem Tisch, die Namen Isabelle Moret, Ignazio Cassis und Pierre Mude. Russland schickt den bisherigen Vize-Außenminister Anatoli Antonov als neuen Botschafter nach Washington. Das hat der Kreml mitgeteilt. Antonov steht seit 2015 auf der EU-Sanktionsliste wegen der russischen Übergriffe auf die Ukraine. Der 62-Jährige gilt als erfahrener Diplomat und hartnäckiger Verhandler. Antonov folgt auf Sergei Kislyak. Amerikanische Medien werfen Kislyak vor, er habe im US-Wahlkampf für einen Sieg von Donald Trump gearbeitet. In Schweizer Eien gibt es keine Rückstände des Insektengifts Fipronil. Das zumindest ergaben Stichproben, die der Bund durchführen ließ. Untersucht wurden 48 Schweizer Eier aus Groß- und Kleinbetrieben, und zwar Eier aus Bodenhaltung, Freilandeier und Bio-Eier. Fipronil ist in der Schweizer Landwirtschaft seit 2014 nicht mehr zugelassen. Laut den Behörden gibt es keine Hinweise, dass es dennoch eingesetzt wurde. Hingegen wurden Anfang August bei Importeiern aus den Niederlanden Spuren von Fipronil gefunden. Das Bahnunternehmen BLS möchte künftig den Autoverladern Simplon betreiben. Es hat dafür beim Kanton Wallis eine Offerte eingereicht, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA sagte. Eine Zusammenarbeit mit der Wallis Regionalbahnbetreiberin Regionalps sei in letzter Minute abgesagt worden, so der Sprecher weiter. Regionalps gab an, man verzichte, weil die Rahmenbedingungen ungünstig seien. Bis im Dezember wird der Autoverlad am Simplon von der SBB betrieben. In Zukunft verzichtet sie darauf. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.867 Punkten, minus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 13,53 gehandelt, der Dollar zu 96,06 Rappen. Das Wetter, die Wolkenfelder im Norden werden immer dünner, morgen scheint meist die Sonne, in Tessin liegen ein paar Hochnebelfelder. Die Temperatur morgen 25 bis 28 Grad.
Info 3 Abend.
Das Dieselauto hat wegen der Abgasskandale im Moment einen schlechten Ruf. Elektroautos rücken wieder stärker in den Vordergrund, auch weil sie besser geworden sind. Doch wie ökologisch sind Elektroautos wirklich, wenn man die Produktion des Fahrzeugs und der Batterie berücksichtigt? Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi ist der Frage nachgegangen.
Wenn Elektroautos und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gegeneinander antreten, dürfe man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, meint Marcel Gauch von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA.
Früher tendierte man dazu, die elektrischen Seifenkisten mit einem schönen Verbrennungsmotorauto zu vergleichen. Und heute tendiert man dazu, ein kleines, effizientes Fahrzeug mit Diesel- oder Benzinantrieb zu vergleichen mit einem Tesla beispielsweise. Also all diese Vergleiche sind eigentlich nicht zulässig.
Für die Bilanzwelt, der Spezialist für Ökobilanzen, deshalb zwei Fahrzeuge der gleichen Marke und desselben Typs, also mit identischem Rohbau. Das eine mit einem Otto-Dieselmotor unter der Haube, das andere mit Elektromotor und Batterie. Und er rechnet vor, bei der Herstellung braucht es für das Elektroauto mehr Ressourcen und damit mehr graue Energie.
Das Elektroauto ist schwerer als ein normales Auto. Dieses Zusatzgewicht in Form der Batterie hat auch zur Folge, dass die graue Energie und die CO2-Äquivalente hinter dem gesamten Auto höher sind beim Elektroauto als beim normalen Auto.
Aber auch die Batteriebestandteile fallen bei einer Ökobilanz stark ins Gewicht, sagt der EMPA-Forscher. Die verwendeten Lithium-Ionen-Akkus enthalten meistens das Metall Kobalt. Damit lassen sich die Batterien gut und schnell laden. Aber es ist eine Hypothek für Elektrofahrzeuge.
Dieser Kobaltanteil, den hat man nicht gern. Kobalt ist ein ungünstiges Metall, gefördert in kritischen Ländern, mit hohem Umweltaufwand muss das aufbereitet werden. Eigentlich alle Batteriehersteller, die große Batterien verbauen, wie Autobauer, die tendieren darum dazu, dieses Kobalt aus den Batterien zu verbannen und durch umweltfreundliche Materialien zu ersetzen.
Rund um den Globus tüfteln Wissenschaftler unter Hochdruck an neuen Lösungen. Bis diese marktreif sind, geht der Punkt an den Diesel. Allerdings, sobald die Autos auf die Straße kommen, ändert sich das Bild, sagt Ökobilanzenfachmann Marcel Gauch. Der Treibstoffverbrauch spreche gegen das Dieselauto.
Und auf der anderen Seite kann jetzt das Elektroauto punkten, insbesondere wenn erneuerbare Energie fürs Laden verwendet wird. Wasserstrom in der Schweiz beispielsweise ist sehr, sehr, sehr umweltfreundlich. Der durchschnittliche Strommix der Schweiz beinhaltet auch Import und Export von Strom. Darin gibt es Anteile von Kohlestrom beispielsweise, das verschlechtert die Bilanz deutlich. Aber auch der Mischstrom in der Schweiz ist immer noch sehr umweltfreundlich.
Und moderne Elektroautos können beim Bremsen einen großen Teil der Fahrenergie wieder in die Batterie zurückführen.
Das führt insgesamt zu einem reduzierten Energieverbrauch. Und da sieht man dann ziemlich schnell, dass eben die Energieeffizienz vom Elektroauto, auch mit Berücksichtigung der Rekuperationsfähigkeit, ist dann doch deutlich höher als vom Verbrennungsmotor.
Für EMPA-Forscher Marcel Gauch schneiden die Elektroautos nach ein paar Betriebsjahren unter dem Strich deshalb besser ab. Besonders dann, wenn sie mit ökologischem Solarstrom betankt werden.
Info 3 Abend.
Heute wird in den USA der Tag zur Nacht. Zahlreiche Menschen bereiten sich auf die totale Sonnenfinsternis vor, die in etwa 2 Stunden beginnt. Doch nicht nur Schaulustige wollen mitverfolgen, wie der Mond sich vor die Sonne schiebt, sondern auch die Wissenschaft. Forscherinnen und Forscher interessieren sich besonders für die Sonnenatmosphäre, die sogenannte Corona. Denn die gibt der Wissenschaft noch Rätsel auf. Katrin Kapretz.
So richtig selten ist eine totale Sonnenfinsternis eigentlich nicht. Etwa alle 1,5 Jahre stehen Sonne, Mond und die Erde so in einer Achse, dass der Mond die Sonne verdunkelt.
Das ist ein äußerst beeindruckendes Erlebnis, einfach wenn man wahrnimmt, wie Vögel auf einmal aufhören zu singen und dass es kalt wird. Dieses Wahrnehmen mit allen Sinnen ist natürlich schon auch was Tolles.
So der Physiker Hardy Peter vom Max-Planck-Institut für die Erforschung des Sonnensystems. Diesmal eben lässt sich die Sonnenfinsternis während insgesamt etwa 1,5 Stunden über dem amerikanischen Festland beobachten.
Normalerweise, weil der größte Teil unserer Erde eben ja vom Wasser bedeckt ist, sieht man das eben nur auf den Weltmeeren. Da ist nicht so leicht hinzukommen. Oder man sieht es in Sibirien oder der Sahara oder in der Mitte von Australien. Das sind alles Orte, wo ich gar nicht so leicht hinreisen kann.
Wenn der Mond den Sonnenkörper verdeckt, dann ist für kurze Zeit eben nur noch die Sonnenatmosphäre, auch Corona genannt, zu sehen. Und die können Forscherinnen und Forscher dann eben besonders genau untersuchen. Denn die Corona gibt den Forschern noch ein großes Rätsel auf, sagt Hardy Peter.
Wie ein Objekt, das eigentlich kalt ist verhältnismäßig, also die Oberfläche der Sonne ist nur 6000 Grad heiß, wie dieses kühle Objekt Energie zur äußeren Atmosphäre, der Corona, transportieren kann, die 1 Million Grad ist.
Zwischen dem Sonnenkörper und der Corona rund um die Sonne herum herrscht also ein mehr als 150-facher Temperaturunterschied, den sich die Physikerinnen und Astronomen noch nicht restlos erklären konnten. Denn das Geschehen in der Corona betrifft die Erde auch ganz direkt. Beispielsweise werden Teilchen aus der Corona ins Weltall hinausgeschleudert und gelangen in die obersten Schichten der Erdatmosphäre. Dort erzeugen sie dann die Nordlichter, aber
sie können eben auch Satelliten stören, zum Beispiel indem sie die Kommunikation zwischen Satelliten stören. Das GPS-Navigationssystem kann dadurch gestört werden, sodass sie dann eben ihr GPS-Gerät sagen würde, ich bin nicht auf der Straße, sondern neben der Straße.
Die Vorhersage solcher Störungen wollen die Forscherinnen und Forscher darum möglichst verbessern unter anderem mit den besonders genauen Untersuchungen während der jetzigen Sonnenfinsternis. Die nächste Gelegenheit, in Europa eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten, wird 2026 in Nordspanien sein.
Info 3 Abend.
Ein Jahr ist es her, seit im italienischen Amatrice die Erde gebebt hat. Die Stadt wurde völlig zerstört. Fast 300 Menschen starben. Aufgebaut wurde bisher kaum etwas. Der Notstand ist zur Normalität geworden, wie die Reportage von Lisa Weiss von der ARD zeigt.
Der Schutt liegt immer noch meterhoch in Amatrices Ortskern, der sogenannten Roten Zone. Hier steht so gut wie kein Haus mehr, nur der Kirchturm ragt aus den Mauerresten heraus. Doch außerhalb geht das Leben weiter. Rund um den Ortskern stehen jetzt kleine, leuchtend orange Bungalows für die Menschen, die ihre Häuser verloren haben, sagt der Präsident der Region Latium, Nicola Zingaretti. Hunderte von Bürgern kehren in die über 30 Bungalow-Siedlungen zurück, in Wohnungen, die alles Lebensnotwendige bieten. Die Einkaufscenter und die Supermärkte öffnen wieder. Das Büro für den Wiederaufbau ist offen. Über 100.000 Tonnen Schutt sind aus dem öffentlichen Raum weggeschafft worden. Und jetzt fangen wir mit den Privathäusern an. Aber es gibt noch viel zu tun, sagt auch Zingaretti. Und versichert, die Region sei entschlossen, weiterhin zu helfen, auch ein Jahr nach dem ersten der verheerenden Erdbeben. Darauf hofft Sergio Pirozzi, Amatrices Bürgermeister. Ein paar Probleme gibt es. Das Wegräumen der Trümmer läuft schleppend. Die Trümmer repräsentieren für uns den Schmerz. Ich lebe jeden Tag hier mit einem anderen Gefühl. Manchmal schöpfe ich aus der Solidarität Kraft und manchmal werde ich stinkwütend wegen der Verzögerungen. Zu Amatrice gehören auch über 60 Ortsteile, weit verstreut im Bergland rundum. Einer davon ist Somati, ein Weiler mit ein paar zerstörten Häusern. Die wenigen Menschen, die hier noch sind, leben in kleinen, schlecht isolierten Containern und das in über 1000 Metern Höhe. Wie Nando Bonanni, 64 Jahre alt, hier geboren und aufgewachsen. Er hat ein Restaurant geführt, jetzt ist es zerstört und Bonanni muss warten. Er hat das Gefühl, die Hilfe konzentriert sich nur auf den Ortskern von Amatrice. Hier ist nichts passiert. Sie haben die Trümmer nicht weggebracht, nichts. Sie haben uns keine Bungalows zugewiesen. Seit einem Jahr will ich das Restaurant wieder eröffnen. Ich habe gehofft, wenigstens die Sommersaison dieses Jahr mitzunehmen. Ich habe gehofft, dass wenigstens irgendwer kommt. Alles, was seine Familie seit Generationen aufgebaut hat, ist weg. Es hat sich alles verändert. Ich hatte zwei schöne, große Wohnungen und jetzt finde ich mich in einem Container mit 20 Quadratmetern wieder. Der Tag will einfach nicht vorübergehen. Früher habe ich mich mit den Kunden unterhalten, jetzt habe ich nichts mehr zu tun. Ich lege mich unter Tag schlafen, oft fange ich auch an zu weinen.
Info 3 war das, verantwortlich für die Sendung Julia Villino und Damian Rast. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.